Ja, lieber Klaus, dir ist die Gabe der Summary gegeben, der schnellen und inhaltsreichen kurzen Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Das hat mich jetzt gerade veranlasst, also meine Struktur ein wenig zu verändern und also auch möglichst in die heutige Thematik einzusteigen. Der Klaus hat es ja wunderbar geschafft, uns nochmal so ein bisschen mitzunehmen in den 63. Psalm und in die Notsituation, in der David gesteckt hat, dort in der Wüste Juda. Tatsächlich eine Höhlenwüste mit über 1000 Höhlen, wo er sich versteckt hat. Und ja, in dieser großen Not und Anspannung war. Gleichzeitig empfehle ich nochmal die Predigt in eigener Sache vom 10. Februar, die ja auf unserer Homepage runterzuladen ist unter Download. Also wenn man nochmal einen besseren situativen Kontext möchte, kann man da sicherlich auch nochmal anklicken. Ja, so ein ganz klein wenig steige ich nochmal etwas früher ein. David in seiner Wüstenlage richtet den Blick von sich aus weg auf Gott. Du bist mein Gott, den ich suche. Also wir können uns das so vorstellen, denke ich, wenn es uns im Leben auch mal nicht gut geht oder wir in Phasen sind, die uns bedrängen, die uns belasten, die uns ein Stück weit fertig machen. Diese Wüstenlagen im übertragenen Sinne in unserem Leben ereignen sich ja. Und die ereignen sich auch in der Gemeinde Jesu Christi. Und wir haben dann immer so innerlich zu kämpfen, ich jedenfalls habe dann innerlich zu kämpfen. Wenn ich weiß, dass ich erlöst bin, wenn ich weiß, dass der Herr Jesus mich lieb hat und das alles mir bewusst ist und ich dann trotzdem merke, oh, du kannst schwer krank werden, du kannst in finanzielle Not kommen, du kannst in eine Ehekrise geraten, du kannst, weiß ich nicht, Schwierigkeiten haben oder Auseinandersetzungen womöglich in der Gemeinde, alles möglich. Dann sitzen wir da in so Wüstensituationen. David in seiner Wüstenlage richtet den Blick von sich weg auf Gott. Du bist der Gott, den ich suche. Der suchende Blick auf Gott ist der erste Schritt zur Überwindung der Krise. Der suchende Blick hin zu Gott ist der erste Schritt zur Überwindung der Krise. Wir werden aktiv und erinnern uns daran, dass wir Kinder des Höchsten sind, Kinder dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr wisst, ich bin Verhaltenstherapeut unter anderem und will euch heute Morgen keine verhaltenstherapeutische Vorlesung halten, aber ein Kernsatz aus diesem gesamten Therapiebereich möchte ich doch nochmal deutlich machen. Der heißt, die Gedanken bestimmen die Gefühle. Die Gedanken bestimmen die Gefühle. Das glauben mir die allermeisten Klienten oder Ratsuchenden in einem seelsorgerlichen Gespräch nicht. Die glauben mir das nicht. Und wenn man da mal nachbohrt und nachforscht, ist es genau so. Ja, David, die Gedanken bestimmen deine Gefühle. Er ist in der Wüste. Ich bin umgeben von Feinden. Ich sitz auf trockenem Land und der Saul ist mit 3000 Soldaten hinter mir her und bin weit entfernt von den Gottesdiensten und dem Lobpreis und so weiter. Und mir geht es so dermaßen dreckig. Das kann man denken. Und indem wir das denken, werden wir gefühlsmäßig immer tiefer fallen. Und indem jetzt dies hier eintritt, dass man mal sagt, Mensch, gibt's denn auch ein paar positive Gedanken trotz allem um mich herum? Gibt's da ein paar positive Gedanken? Wenn wir dann mal in unsere Situation hineinschauen, dann finden wir auch oftmals Ansatzpunkte, wo wir sagen, ja, und wenn nur die Erinnerung positiv ist, die Erinnerung an Gott, die Erinnerung an den Moment, wo Gott in mein Leben getreten ist, wow, wo er mein Herz erfasst hat. habe das schon oft gesagt, ich bin ja so einer, der mit 10 Jahren sich für Jesus entschieden hat, als Kind. Ich wollte auf diese Brücke des Kreuzes, die mich zu Jesus bringt. Und ehrlich gesagt, das war wirklich mit der schönste Tag, abgesehen von meiner Hochzeit, wollen wir jetzt nicht vertiefen, der schönste Tag in meinem Leben, als Jesus wirklich in mein Leben trat und er mit seinem Frieden, mit seinem Geist mein Herz berührt hat. Da kann man sich dran erinnern. Das ist so ein, den Blick auf Jesus richten. Wir werden aktiv und erinnern uns daran, dass wir Kinder des Höchsten sind, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir erinnern uns vielleicht auch mal an den einen oder anderen Gottesdienst oder an die eine oder andere Erkenntnis, die uns gegeben wurde, ja, die wir in der Gemeinde vielleicht hatten, während einer Predigt oder wie auch immer. Wir erinnern uns, wir schauen darauf. Wenn wir den Blick auf Gott richten, so verspricht uns die Bibel, zum Beispiel in 5. Mose 4, Vers 29, dann wird sich dieser Gott auch finden lassen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sofort sehen. Ihr werdet dort den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem und dürren Land, wo kein Wasser ist. Der David betet sich die Last und Sorge seines Lebens von der Seele. Ja, das ist auch ein Schritt, auf Gott zu schauen, indem wir beten. Und das ist schön, wenn wir das tun können. Und ich denke, wir haben uns das vorgenommen, auch in unserem Ältestenkreis viel stärker noch zu beten und spontan auch mal zu beten, wenn uns danach ist oder wenn wir meinen, es wäre gut. David betet sich die Not und Last seiner Situation von der Seele. Herr, es könnte mir nicht schlechter gehen. Ich habe Angst, dass mir der Lebenssaft ausgeht. Und ich bitte euch, folgen wir doch dem Beispiel Davids allein im Gebet, hier im Gottesdienst zu Hause oder in einem seelsorgerlichen Kontakt, können wir unser Herz vor Gott ausschütten. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn David erinnert sich in der Wüste an die wunderbaren Zeiten der Gottesdienste, an die Stiftshütte, in der der lebendige Gott anwesend ist und seine ausstrahlende Herrlichkeit ihn innerlich berührt hat. Herr, ich habe Verlangen nach deiner herrlichen Gegenwart. Manchmal ist es ja so, dass wir einfach so stark innerlich angefochten sind, dass uns so ein freies Gebet nicht über die Lippen kommt. Ich habe es leider vergessen, ich habe ein evangelisches Breviergebet. Das ist so ein Buch, was mich durchs ganze Jahr führt, seit 1987. Das habe ich in der damaligen DDR in Auerbach gekauft. Da war ich mit den Schwiegereltern von der Ingfield unterwegs, die da immer für sorgten, dass man den Mindestumtausch da gut wieder los wurde. Ihr könnt euch da vielleicht noch dran erinnern. Und ich habe also noch jede Menge Schachspiel und alles, was es so gab. Jahresabschlussfiguren, das waren dann Engel und so. Unter anderem auch dieses evangelische Breviergebet in einer evangelischen Buchhandlung in Auerbach. Es gab es auch in der DDR, eine evangelische Buchhandlung. Ich habe dann noch ein paar andere tolle Bücher gekauft, unter anderem dieses Breviergebet. Das ist dermaßen zerlesen, das habe ich jetzt irgendwann mal zusammengeflickt wieder, weil mir schon die Seiten so locker wurden und entgegenkamen. Und ich muss euch sagen, dieses hat mir in diesen ganzen Jahren oft geholfen, weil es ein liturgisches Gebet, was sich so ein Stück weit anschließt an die liturgischen und Tagesgebete in den Klöstern, wo es ja morgens ganz früh, dann sagen wir mal, ein Tagesgebet, eine Laudes gibt und auch abends dann eine Vesper und ein Abschlussgebet. Und ich bete dieses Brevier. Da sind Psalmen drin, da sind Bitten drin. Und da ist auch zum Teil Lobpreis drin. Da wird immer auch Bezug genommen darauf, dass man dann nochmal die Tageslese lesen kann oder die Losung. Und manchmal, wenn es uns so unglaublich schwer fällt, weil wir innerlich bedrängt sind, dann kann das eine Hilfe sein. Wenn man einfach sagt, okay, ich lese jetzt mal die Gebete und ich erinnere mich daran, dass Gott gegenwärtig ist. Ich erinnere mich an diese schönen Gottesdienste. Ich gehe jetzt mal hin und übe wieder mein Beten ein. Herr, ich habe Verlangen nach deiner herrlichen Gegenwart. Drittens, vom Klagen zum Loben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Indem wir also jetzt den Blick auf Gott richten, indem wir uns vielleicht mit Hilfe eines Breviergebets oder anderer liturgischer Texte wieder von uns selbst wegsehen hin zu Gott, indem wir uns an seine unmittelbare Gegenwart erinnern, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir die sorgenvolle Lage unseres Wüstendaseins ein Stück weit loslassen und ihn im Gebet vor die Füße legen, ja, und auch uns und anderen vergeben und aufhören, mit uns selbst zu hadern, dann fangen an, unsere Lippen diesen Gott wieder zu loben und zu preisen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, wenn auch Menschen uns Böses angetan haben, wenn Menschen uns angegriffen oder enttäuscht haben und getäuscht haben, wenn Menschen uns alleine gelassen haben. David fordert uns hier ein Stück weit auf, den Herrn trotzdem zu preisen, trotzdem zu loben. Und ich wurde an dieser Stelle erinnert an das Vaterunser, das Herr Jesus den Jüngern gelehrt hat zu beten. Und da findet sich dieser wunderbare Satz: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also im Vaterunser finden wir keinen Hinweis darauf, dass der Herr Jesus jetzt sagt, wartet darauf und insistiert darauf, dass sich die Leute bei euch entschuldigen. Finden wir nicht. Wir finden, indem wie Jesus uns beten lehrt, den Hinweis, dass wir da um die Vergebung der eigenen Schuld bitten, so wie wir auch dem Nächsten, der schuldig an uns geworden ist, vergeben. Das ist schon eine Herausforderung. Und ich musste denken, wie einer ihn fragte: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7-mal? Der Jesus sagt 7-mal, 70-mal. Und das ist nur ein Bild. Also nicht 490-mal, ne? Sondern ist ein Bild, also für unendlich vergeben. Das ist die entscheidende Situation, auch die entscheidende Situation oft im Leben seelsorgerlicher, schwieriger Problemstellungen, dass wir in die Lage versetzt werden, innerlich demjenigen, der uns Leid antut, zu vergeben. Dann fangen unsere Lippen an, Gott zu loben und zu preisen. Ja, wir dürfen betend unsere Hände erheben in der Fürbitte und dem Lobpreis. Wie die Bibel, wenn wir mal untersuchen, ich habe das mal gemacht und habe mal Händefalten eingegeben, so wie wir beten, ne? Evangelisch. Früher war das evangelische Gebet, ne? Und so war katholisch. Beides finden wir nicht in der Bibel. Also könnte mir jemand vielleicht nochmal einen Vers zeigen, wo von gefalteten Händen die Rede ist, aber ich habe bisher keinen gefunden. Und da wir ja immer recht bibeltreu sein wollen, haben wir aber auf jeden Fall keine bibeltreue Gebetshaltung, das kann ich schon mal sagen. Gut, wir drücken als Germanen damit aus, dass wir uns ergeben, ne? So wie die Gefangenen. Und wir ergeben uns Gott, so, das steht hinter unserem Händefalten. Aber mit der biblischen Gebetshaltung hat das nichts zu tun. Die jüdische Gebetshaltung oder überhaupt die biblische Gebetshaltung ist die, dass man die Hände erhebt zu Gott und betet. Dies ist ein Bild davon, dass die Hände quasi jetzt im Stehen natürlich, ja, also man betet eigentlich nicht im Sitzen, wenn man jetzt steht und die Hände erhebt, dann berühren also, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, meine Hände den Himmel. Und ich symbolisiere durch die erhobenen Hände, die den Himmel berühren, dass ich die Verbindung aufnehme mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und meine Hände, die werde ich ja nicht so erheben, sondern geöffnet. Und ich erwarte, dass dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, dass er meine Hände füllt mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Geöffnete, erhobene Hände sind eigentlich die, ja, sagen wir mal, biblischere Form der Gebetshaltung. Wir dürfen unsere Hände betend erheben in der Fürbitte und im Lobpreis. Da gibt es ja die berühmte Geschichte von Moses, wie das Volk gekämpft hat. Er auf dem Berg war und dann gebetet hat für sein Volk. Und wo ihm dann die Hände allmählich schwer wurden. Ne? Wenn man so eine halbe Stunde so steht, dann irgendwann gehen die mal runter. Ne? Und er hat den ganzen Tag da gebetet für sein Volk. Und dann sind Leute zu ihm getreten und haben dann seine Hände gestützt. Und indem er wieder die Hände erhoben hat zum Himmel, gab Gott den israelitischen Truppen Gelingen. Und sie haben ihre Feinde besiegt. Wir dürfen unsere Hände zu diesem Gott hin ausstrecken. Und damit passiert das, was jetzt innerlich passiert ist in unserem Herzen, dass wir also von uns selber wegsehen und auf Gott schauen. Das kriegt dadurch ja so eine äußerliche Form. Also ich sehe jetzt von mir weg und erhebe meine Hände zu Gott, der mir hilft. Indem wir unserem Gott im Lobpreis die Ehre geben, auch wenn sich rein äußerlich betrachtet unsere Lage kaum verändert hat, dann wird unser eigenes Herz, unsere eigene Seele wieder mit Freude und Glück erfüllt. Ja, der Lobpreis spielt in der Bibel eine ganz entscheidende Rolle, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und ich bin so froh, dass wir eine lobpreisende Gemeinde sind. Das ist einfach wunderschön. Wir sind eine lobpreisende Gemeinde. Seit vielen Jahren gehört es dazu, dass wir immer den Gottesdienst gestalten mit einer Lobpreiszeit, dass wir uns öffnen für moderne Lieder auch, sage ich jetzt mal, aus der Szene der Anbetung. Aber gleichzeitig auch immer wieder mal den einen oder anderen Choral singen. Wie heute Morgen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Man, stärker kann man Gott ja eigentlich gar nicht loben. Und gerade die alten Lieder unserer Brüderbewegung, sagen wir mal, wo wir ja ursprünglich herstammen, die sind geprägt vom Lobpreis. Das berühmte alte schwarze Liederbuch, die geistlichen Lieder, haben wir noch so ungefähr vor Augen, die Älteren unter uns, euch Jüngeren sagt das gar nichts, aber die waren voller Lobpreislieder. Ja, sicherlich ein bisschen antiquierter und nicht ganz so schick und so modern, aber so, sagen wir mal, wenn man da groß geworden ist mit diesen Liedern, ja, ich sag mal, dann haben wir die im Herzen oder dann hat man die im Herzen. Und mir geht's oft so, dass ich dann so durch unser Haus laufe, meine Frau mich dann bremst, weil ich dann irgend so ein Choral anstimme und die Befürchtung hat, man wird hier noch drei Häuser weiter hören. Die sind so tief in uns drin, dass wir den Herrn lobpreisen, ist wunderbar, das ist ganz, ganz wesentlich, eine ganz entscheidende Arbeit der Gemeinde. In der Bibel geht es sogar so weit, oder die Bibel oder die Schrift geht sogar so weit, dass sie sagt, Gott hat uns erlöst, damit wir etwas sind, zum Lobpreis seiner Gnade. Ziel der Erlösung ist also, dass Jesus für uns gestorben ist, ist, dass wir anfangen, diesen Gott wieder zu loben und zu preisen. Auch das Erkennungszeichen der ersten Christen war, Gott zu loben und zu preisen. Ganz, ganz wesentlicher Aspekt Geschichte auch, der biblischen Geschichte der ersten Gemeinde. Woran erkennen wir die Christen? Ja, sie versammeln sich nachts auf den Friedhöfen und den Katakomben und preisen ihren Gott. Und Lobpreis ist wunderbar, aber die Menschen, die mit dem Lobpreis betraut sind und vertraut sind, dafür Verantwortung tragen, die stehen immer im unmittelbaren Fokus des Teufels, so will ich das mal ganz platt sagen. Persönlich und auch überhaupt. Ich bin ja jetzt seit 1990, also könnt ihr euch ausrechnen, auch seelsorgerlich tätig in den Gemeinden hier im Rheinland und habe viele Gemeinden besucht, Seminare gehalten, seelsorgerliche Gespräche geführt und so weiter und auch Gemeindesituationen reflektiert. Und in sehr vielen Gemeinden, wenn es da zu Streit und Unfrieden kam, dann kam es da zu Streit und Unfrieden wegen des Lobpreisteams. Weil da irgendetwas nicht stimmte, weil da irgendwelche Konkurrenzen aufbrachen oder ist jetzt auch egal. Und ich habe mir so gedacht, guck mal, wie intelligent ist doch die gegengöttliche Macht? Ja, wie intelligent ist die, uns an dieser Stelle so die, sagen wir mal, in die Achillesferse zu stechen. Uns da zu versuchen, wo wir dem König der Könige, wo wir unserem Gott die Ehre geben, uns da im Grunde genommen zu schwächen. Klar, wenn wir so angefochten sind, dass wir dann unter Umständen den Lobpreis ausfallen lassen müssen, dann hat dieser Teufel diese gegengöttliche Macht gesiegt, zumindest an dem Sonntag. Lasst uns von ganzem Herzen für alle beten, die uns hier so fantastisch im Lobpreis begleiten. Instrumente spielen, singen, das alles organisieren. Sie stehen im Trommelfeuer. Lasst uns für unsere Geschwister jeden Tag beten. Viertens, geborgen in Gott. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Also, wenn wir mit unserem Vater im Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus verbunden in der Gegenwart des Heiligen Geistes sind, dann steht hier, dann hängt meine Seele an dir. Dann erhebt sich gewissermaßen unser innerer Mensch und wir können davon nicht ablassen, an unseren Gott zu denken. Ich habe dann eine schöne Bibel, in der die allerwesentlichsten Vokabeln, fast alle, immer von Griechisch nach Deutsch übersetzt werden oder auch von Hebräisch nach Deutsch übersetzt werden. Das ist ganz schön. Und dann habe ich gesehen, dass hier der Hinweis kam auf 1. Mose 2, Vers 24. Ja, was soll das denn jetzt? Ja? Da steht nämlich, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Ja, das steht da. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und hier steht, meine Seele hängt an dir. Da ist die gleiche Grundvokabel. Also, wir können sagen, und so wird es auch ausgelegt, so wie ein Mann sich verliebt in seine Frau und sie heiratet und die beiden jetzt ein Paar sind und eine Familie gründen, ja, und wie er wirklich an seiner Frau hängt, so hängt jetzt Gott meine Seele an dir. So verliebt bin ich in dich, in dich, Gott, ja. Ein bisschen schwierig manchmal mit dir und dich. Bin ich, Herr, ich hab dich lieb, Herr. Und wir finden dies ja auch in dem wunderbaren Lied, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Wo wir das zum Ausdruck bringen. Herr, meine Seele hängt an dir. So ähnlich wie ich an meiner Frau hänge, von ganzem Herzen die lieb habe, genauso hänge ich an dir. So ähnlich, als wäre man verliebt. Man denkt an sie, bevor man schlafen geht und sinnt über sie nach, wenn man erwacht. Wenn die Frau dann natürlich dann, wie das bei uns schon mal vorkommt, dann nachts das Schlafzimmer wegen des schnarchenden Ehemanns verlassen hat, dann kriegt man zuerst mal einen Schreck, wenn sie dann nicht mehr neben einem liegt. Ne? So sehr lieb hat man sie halt. Und so ist es mit Gott, dass wir mit ihm verbunden sind und an ihm hängen. Gott, du bist mein Helfer. wie kleine Küken sich unter den Flügeln der Henne sicher fühlen und wissen, dass sie bis aufs Blut verteidigt werden würden, so geborgen und so sicher fühlen wir uns wieder in Gott. Ich habe jetzt ein Foto heute Morgen noch mitgebracht. Das habe ich gefunden in einer Naturfotozeitung. Ich kaufe mir letzte Zeit kaum noch irgendwas, wo irgendwelche Kameras erklärt werden. Da kann man das Rad meiner Meinung nach nicht mehr so ganz neu erfinden. Ich kaufe mir lieber etwas, wo erklärt wird, wie man gute Fotos macht. Unter anderem auch hier ein Foto aus der Naturfoto. Und ja, was seht ihr da? Ihr seht da einen Kauz, der im Baum hängt, da, der ist weggeflogen vom Nest. Hier der, meine Güte, des kleineren Vogels, sagt mir mal schnell, Meise. Der Meise, ich habe sie bei mir zu Hause hängen, alle möglichen, Kohlmeisen und Blaumeisen, also der Meise. So, die Meise breitet ihre Flügel aus und greift jetzt quasi den Kauz an, muss man sich vorstellen. Und vorher ist die schon vertrieben worden noch von ein, zwei weiteren kleineren Vögeln, von den Nestern und Höhlen jetzt der Meise. Also die Meise verteidigt ihre Brut mit aller Kraft, ja, die sie hat, mit ausgebreiteten Flügeln, damit der nichts passiert, und hat letzten Endes nimmt sie in Kauf, selber gefressen zu werden. Denn eins der Lieblingsgerichte des Kauzes ist die Meise. So, und das Bild ist mir heute Morgen, als ich mal so den Text nochmal so durchgelesen habe, ist mir eingefallen, habe ich da schnell rausgesucht und fotografiert, abfotografiert, um das euch nochmal zu zeigen. Gott, du bist mein Helfer. Und ich habe gedacht, ist das schön, wenn man so ein Bild mal mitnimmt, ne? Für die kommende Woche, so ein Bild mitnimmt, wie kleine Küken sich unter den Flügeln der Henne sicher fühlen und wie sie wissen, dass sie bis aufs Blut verteidigt werden, genauso wie die Meise ihre Brut oder ihre Jungen verteidigt hat, auch auf die Gefahr hin, selber gefressen zu werden. So verteidigt uns Gott, ist er unser Helfer, steht er uns bei und lässt uns nicht alleine. Ja, Gottes heilige rechte Hand hält uns fest im Leben und mit all seinen Herausforderungen und auch im Sterben an der Schwelle zur Ewigkeit lässt diese Hand uns nicht los. Haben wir ja jetzt auch gesehen, dass unser Bruder Helmut in Gola gestorben ist und er auch da im Hospiz, als ich mit ihm gebetet hatte, nochmal dieses letzte tiefe Amen ausgesprochen hat, dass da so deutlich wurde. Ja, Gott, du bist bei mir am Anfang und am Ende meines Lebens. Du lässt mich nicht los. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich wünsche uns das, ich wünsche auch mir das, dass uns Gott immer wieder in die Lage versetzt, trotz der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, von uns wegzusehen und auf den anderen zu sehen. Auf den, der für uns gelitten hat, auf den zu sehen, der der Größte ist in unserem Leben, Jesus Christus. Ich wünsche uns, dass wir in der Lage sind, den Menschen zu vergeben, die uns bis aufs Blut verletzt haben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir einfach wieder anfangen, vielleicht mit Hilfe auch vorgegebener Texte der Bibel, Psalmen oder liturgischer Gebete oder sei es ein Brevier, mit unserem Gott zu reden und ihn anzubeten, mit ihm zu sprechen. Dass wir von uns wegsehen, damit sich unsere Lippen wieder bewegen, diesem herrlichen Gott, dem wir alles zu verdanken haben, die Ehre zu geben, indem wir ihn preisen und loben. Amen.